Der Referent, den wir jetzt begrüßen können, nämlich Professor Bisco, kann hier wirklich als der Papst und der große Pionier der Akupunktur genannt werden. Ich brauche nicht viel hinzuzufügen, denn durch seinen Vortrag wird er unter Beweis stellen, dass er diesen Namen wirklich verdient. Und ich darf Sie nun bitten, den Vortrag zu beginnen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident, es ist furchtbar schwer für mich. Ich habe Vorschusslorbeeren gekriegt, die ich wahrscheinlich nicht verdienen werde. Das hat mehrere Gründe. Einen Großteil haben mir meine beiden hervorragenden Vorredner schon weggenommen. Vieles ist nämlich in der Akupunktur sehr ähnlich wie in der Homöopathie. Und da darf ich mich als persönliches Beispiel hinstellen, als ich vor 34 Jahren begann, mich für Akupunktur zu interessieren, war ich eine Ausnahme. Eine Ausnahme unter den wenigen Akupunkteuren, die es damals gab, denn die waren nämlich alle Homöopathen, weil dieses sogenannte Arzneibild sehr ähnlich der vielfachen Indikation bestimmter Akupunkturpunkte ist. Also wir haben, so wie die Homöopathen, auch eine etwas breitere Schau, die wir uns für unsere Therapie zunutze machen. Es ist heute das Wort der Informatik gefallen. Sehen Sie, dieser winzige Nadelstich, den wir verwenden, ist ja auch nichts anderes als das Aufprägen einer neuen Information auf eine frühere falsche, krankmachende. Und ich glaube, wenn wir das als erstes uns vor Augen führen, gemeinsam mit etwas, was ich hier im Saal so angenehm vermisse, das nämlich nicht stur materialistisch denken, das ist sicherlich falsch. Wir leben in der heutigen Zeit, wo alles immer stärker, immer kräftiger, immer mehr, womöglich auch immer teurer sein muss. Und das ist eine ganz falsche Entwicklung. Es gibt ja in der Medizin eine Regel, nach den Herrn Arndt und Schulze benannt. Und diese Regel besagt schlicht und einfach, dass in biologischen Systemen, und das ist der Mensch zweifellos, der kleinste Reiz den größten Effekt setzt, ein mittlerer Reiz einen mittleren und ein starker Reiz blockiert lediglich, sonst tut er nichts. Sehen Sie, da sind wir ein sehr gutes Beispiel in der Akupunktur, da wir zwei grundverschiedene Formen kennen. Die eine würde ich bezeichnen als die therapeutische Akupunktur. Da werden Nadeln eingestochen, bleiben 20 Minuten in situ liegen, werden dann wieder entfernt, aus. Das ist für eine Sitzung alles. Was der Organismus damit macht, das darf ich Ihnen dann später anhand einiger Bilder zeigen. Die andere Form, die sogenannte Akupunkturanalgesie, richtet sich nur gegen den Schmerz und wirkt kurzfristig. Das heißt, nach Ende einer starken Stimulation ist dieser Effekt sehr rasch wieder vorbei. Auch das darf ich Ihnen dann an einigen Diapositiven kurz zeigen. Nun, wollen wir einmal ein bisschen ausholen. Es ist wahrscheinlich unnötig hier zu sagen, dass Akupunktur ein Kunstwort ist und nur den Vorgang des Nadelstiches wörtlich darstellt, dass Akupunktur aus China kommt und dass sie sehr lange im Schwank ist. Und auch das wurde heute schon gesagt, ein bisschen anklagend, auch bei uns in der Akupunktur gibt es grundverschiedene Schulen, die zum Teil recht lebhaft sich befetzen. Und das muss so sein, das ist in der Medizin eigentlich das Salz jedes Kongresses und so. Wenn nicht gestritten wird, hat man eigentlich einen Tag verloren, streng genommen. Und so ist es auch bei uns. Es gibt Leute, die heute noch sklavisch an den ganz alten, ursprünglich chinesischen Texten festhalten. Dazu kommt eine gewisse Freude, sich mit der alten chinesischen Philosophie gleichzeitig befassen zu wollen. Sie liegt uns weniger, weil sie von uns ein bisschen entgegengesetzt ist, aber es ist hübsch, sich damit zu befassen. Es gibt eine andere Schule, und der gehöre hauptsächlich ich an, die mit ganz anderen Gesichtspunkten hier in die Materie eingetreten ist. Und so sagte ich Ihnen, dass ich ein Ketzer war vis-à-vis meinen akupunkturistischen Kollegen, weil ich keine Homöopathie kann. Ich war natürlich auch ein Ketzer in der klinischen Medizin. Auch mir gefällt der Titel Schulmedizin überhaupt nicht. Und zu mir kommt noch ein erschwerendes Element dazu, dass ich von Profession Chirurg bin. Chirurgen sind unter den Ärzten die simpelsten. Denn was sie nicht sehen und mit den Händen betasten können, ist für sie nicht da. Nun, das kann man in der Akupunktur relativ schwer am Anfang, braucht man viel Übung, bis einem auch die Finger etwas sagen. Das Zweite, was mich in Schwierigkeit hier bringt, ist die Tatsache, dass mittlerweile Akupunktur in unserem Lande vom obersten Sanitätsrat als wissenschaftliche Methode anerkannt wurde. Das war bei der Drucklegung noch nicht bekannt. Und ich bin also jetzt in einer Art Zwittergestalt hier. Und das noch dazu das erste Mal, denn die Mühlen unserer Behörden malen ein bisschen langsam. Der Entschluss erfloss im Oktober vorigen Jahres und am 1. Juli haben wir das schon zugestellt bekommen. Es lag nicht an der Post, sondern an anderen Übermittlungsfaktoren. So viel vielleicht dazu, damit Sie sehen, dass Arbeit auf solchen Gebieten, wie es heute Herr Gebhardt auch besonders gut dargestellt hat, sich allalong doch lohnen, wenn man sie ernsthaft und mit möglichst viel Wissen eben auf die Beine stellt. Und dazu möchte ich Ihnen ein paar kleine Dinge zeigen. Ich darf ganz kurz nur in die Geschichte ausweichen. Ich möchte sagen, dass die Tatsache, dass wir hier im Jahr 72 Operationen gemacht haben mit Akupunktur anstelle herkömmlicher Anästhesiemittel, das hat sehr befruchtend gewirkt auf die Forschung, nicht nur über Akupunktur, sondern vor allem über den Schmerz. Und sehr namhafte Schmerzforscher haben der Akupunktur Lob gezollt, dass sie das Interesse am Schmerz wieder aufleben hat lassen. Es ist ja ganz lustig und vielleicht bezeichnend, dass Schmerz auf der einen Seite die Haupttriebfeder jedes Arztbesuches ist, auf der anderen Seite hat aber der erste internationale Kongress über Schmerz im Jahr 1974 stattgefunden. Also ziemlich spät, wenn Sie die Flut an anderen Kongressen bitte bedenken wollen. Nun, diese Schmerzforschung hat die größten Beiträge geliefert zum klinischen Verständnis der Akupunktur. Und daraus möchte ich Ihnen einige Sachen jetzt ganz kurz mal zeigen. Man geht davon aus, dass man einen korrelierten Vergleichsschmerz haben muss. Und das können Sie an diesem Bild hier sehr deutlich sehen. Das sind Versuche, die man an Tieren gemacht hat, um zu sehen, welcher Schmerz ein Schmerz ist. Und da ist man sehr schnell drauf gekommen, dass Tennessee Williams Titel Die Katze auf dem heißen Blech doch eigentlich falsch ist. Denn hier sehen Sie einen Reiz von 10 Sekunden, das ist diese kleine Stufe, auf eine Katzenpfote und Sie sehen praktisch keine Reizbeantwortung. Das ist nur ein winziger Burst, wie wir das nennen, der hier auftritt. Aber schon die Erhöhung um 2 Grad von 40 auf 42 zeigt Ihnen eine sehr viel stärkere Antwort und 50 Grad, immer bei gleichen Versuchseinrichtungen, zeigt einen sehr lange anhaltenden Schmerz. Also, wenn wir über Schmerz forschungsmäßig sprechen, über thermischen, nozizeptiven Schmerz, dann werden immer 50 Grad Celsius als Stimulus verwendet. Ich möchte Sie nicht langweilen mit der Versuchsanordnung. Ich darf Ihnen gleich das nächste Bild zeigen mit Ergebnissen, wie wir sie an Mensch und Tier gemacht haben. Auch das ist wieder der Abstand von 10 Sekunden, wo auf dem Fuß eine Hitze von 50 Grad Celsius aufgebracht wurde. Und Sie sehen sofort eine ganz interessante Sache, nämlich, dass am Anfang noch nichts geschieht, 2-3 Sekunden, und dann ballen sich die schmerzhaften Entladungen zusammen. Nach Ende des schmerzhaften Reizes lösen sie sich langsam wieder auf, um nach circa 13 Sekunden später neuerlich aufzutreten. Wenn ich das ganz primitiv ausdrücken darf, bitte um Entschuldigung deswegen, So ist es so, wie wenn Sie einen heißen Topf anfassen, zack, geht der Finger zurück, augenblicks, das ist dieser Schmerz. Und nach einiger Zeit tritt der Verbrennungsschmerz als dumpfer Schmerz auf. Das ist dieser Schmerzzustand hier, den wir auch Nachschmerz bezeichnen. Was hat das zu bedeuten? Das hat zu bedeuten, dass es sichtlich verschiedene Formen der Schmerzempfindung gibt. Nun, das ist in der Schmerzforschung ja immer die Schwierigkeit, dass Sie Schmerz nicht wiegen oder messen können, direkt. Man kann das nur über solche Parameter immer wieder feststellen. Das sind Aufnahmen, die an einer Katze gewonnen wurden. Und diese Katze war nicht mit Akupunktur abgeschirmt an zwei bestimmten Punkten des Beines, von denen wir aus der klinischen Erfahrung wissen, dass sie bei diesem Leiden geeignet sind. Auf dem unteren Strahl sehen Sie genau die gleiche Anordnung. Das sind 10 Sekunden 50 Grad Hitze. Es ist das gleiche Tier. Und nun sehen Sie, ist es mit Akupunktur abgeschirmt. Und da können Sie im Vergleich sehen, dass Sie erst am Ende der echt nozizeptiven Verbrennungsphase eine kleine Zusammenballung dieser schmerzhaften Faktoren ergibt, dass aber der Nachschmerz völlig fehlt und dass mit Ende der schmerzhaften Stimulation der Schmerz vorüber ist. Wenn ich Ihnen das auf einem Histogramm in geraffter Form zeige, jetzt haben Sie nochmal die beiden Strahlen, so ist das die Kontrolle, so sieht das 5 Minuten nach Einsetzen dieser Stimulation, die wir in dem Fall immer elektrisch machen, aus. Etwa 10,5 Minuten später sehen Sie das Histogramm fast völlig verschwunden. Und 8 Minuten nach Ende der Stimulation sieht das Bild ziemlich ähnlich aus wie 5 Minuten nach Beginn. Das meinte ich vorhin, als ich sagte, bei der Arndt-Schulzeschen Regel, der starke Reiz blockiert nur für kurze Zeit. Das heißt, wir müssen in der Therapie der Akupunktur einen schwachen Reiz verwenden, öfters mal, aber schwach mit starken Reizen erzielen wir eigentlich nichts. Und das ist eine Sache, die man sich auch sonst in der Medizin, so glaube ich, mehr zu Herzen nehmen soll. Und sehen Sie, irgendwo haben wir Ärzte manches Mal auch eine Hybris, obgleich das lateinische Sprichwort Medicus curat, natura sanat nach wie vor im Schwange ist. Wir glauben, dass wir heilen können in einem gewissen Sinn. Das ist falsch. Wir können nur tun bzw. unterlassen, was den Menschen zuträglich oder abträglich ist. Heilen tut er sich selber, ganz von selbst. Und dazu gibt es nun Einrichtungen, über die wir eigentlich noch viel zu wenig wissen und über die wir uns viel zu wenig den Kopf zerbrochen haben. Da vielleicht hier 2 gesunde Füße der Akupunktur anführen, die wir kennen. Das eine ist im Bereich der Schmerzphysiologie angesiedelt und beruht auf der allseits bekannten und anerkannten Tatsache in der Medizin, dass es Schmerzen gibt, die geleitet wird über Fasern, die myelinisiert, also eine Scheide haben, und solche, die keine haben. Die Leitgeschwindigkeit ist verschieden und es kann vorkommen und kommt auch vor, dass sowohl im Rückenmark als auch im Bereich des Thalamus solche Reize sich gegenseitig beeinflussen und vermindern können. Damit kann man also durch den hellen, kleinen Schmerz der Nadel etwa den dumpfen Schmerz, wie Sie sehen konnten, beeinflussen. Das Gleiche können Sie aber auch, wenn Sie zu einem Patienten Endorphin oder Enkephalin geben. Das sind Transmittersubstanzen, die sich damit befassen, den Schmerz von selbst aus, der Patient selbst bekämpft seinen Schmerz mittels dieser Substanzen, sind heute allgemein in der Welt anerkannt. Es gibt Literatur darüber in Unmengen, die bringen Sie hier gar nicht unter. Das ist ein allseits bekanntes Phänomen. Man hat uns am Anfang in der Akupunktur vorgeworfen, ganz verschiedene Dinge. Zuerst hat man mal gesagt, Akupunktur wäre eine Art Hypnose. Und zwar deswegen, weil man Filme aus China gezeigt hat, wo die Patienten auf dem Operationssaal mit der Mao-Bibel gewunken haben. Und man hat gemeint, es wäre eine Beeinflussung der Menschen. Nun, bei uns, als wir das gemacht haben, uns haben nicht mit der Mao-Bibel gewunken. Da ist man also von diesem Ding abgegangen. Man hat dann gesagt, es ist eine Art von Hypnose. Es ist bekannt, und das wissen wir sehr genau, dass Menschen, die leicht hypnotisierbar sind, auch leicht mittels Akupunkturanalgesie oder überhaupt mit Akupunktur behandelbar sind. Man hat aber sehr bald feststellen können, dass zum Beispiel eine gut sitzende Hypnose durch das Antidot aller morphinähnlicher Stoffe, Naloxon, jederzeit können Sie dann damit dieses Bild umschmeißen. Und genau das ist auch bei der Akupunktur möglich. Ich kann also eine Akupunkturanalgesie mitten darunter durch die Gabe von Naloxon unterbrechen. Eine gut gehende Hypnose hingegen absolut nicht. Das ist ein deutlicher Unterschied zwischen diesen beiden Faktoren. Nun, zurück. Wir haben also zwei solcher Faktoren schon jetzt kennengelernt, die sich vornehmlich mit Schmerz befassen, die sich vornehmlich auf dem Nervensystem abspielen. Und wir wissen, und das ist für die Akupunktur notwendig, ein intaktes Nervensystem muss vorhanden sein, sonst kann man eigentlich praktisch sich keine Effekte erwarten. Es ist uns aufgefallen, schon bei den ersten Operationen, dass die Leute gar nicht so Anteil genommen haben an dieser Operation, obwohl man das ja Gott sei Dank nicht jeden Tag wird. Wir hätten gedacht, dass sie mit Interesse die Vorgänge betrachten. Ganz im Gegenteil, man war eher stumpf und einer ist uns sogar mitten darunter eingeschlafen, schlicht und gottesfürchtig. Nun, die Frage ist, warum, als man dann über Endorphine und Enkephaline Bescheid wusste, verstanden wir auch einen zweiten Faktor, den sie immer bei der Akupunktur haben, dass nämlich die Menschen, weswegen immer sie auch behandelt werden oder auch für eine Operation, immer nachher ein sehr gutes, ausgeglichenes, beruhigtes Gefühl angeben, spontan angeben. Und da das praktisch bei allen Menschen der Fall ist, konnte man sich dann erklären, dass die Nebenwirkung, die sie auch bei Morphinen in einer gewissen Beruhigung ja kennen, zumindest gehört haben, hoffe ich, und nicht aus eigener Erfahrung, dass diese absolut schöne, gute und in der heutigen Zeit besonders nützliche und wesentliche Nebenwirkung hier mit zum Tragen kommt. Aber noch eine zweite Sache haben wir gesehen, und die ist meiner Meinung nach noch viel interessanter. Ach, ich habe vergessen, Ihnen zu zeigen, das sind die Parameter, mit denen wir strommäßig gearbeitet haben. Ich möchte vielleicht Ihr Augenmerk nur auf diesen Bereich hier hinweisen. Das sind die Stromstärken, Spannungen und Frequenzen, die wir verwendet haben bei diesem operativen Vorgehen. Und wir sind der Meinung, wenn man über diese Werte hinausgeht, dass es dann eigentlich mit Akupunktur nichts mehr zu tun hat, etwa in dem Sinne der anschulzischen Regel, die ich schon eingangs erwähnt habe. Aber die zweite Sache, auf die ich Sie hinweisen wollte, ist etwas ganz anderes. Um die eingestochene Nadel, besonders in der Therapie, erscheint relativ rasch ein roter Hof in der Größe etwa eines 10-Schilling-Stückes. Das sind in Deutschland 2 Mark, wenn mich nicht alles täuscht. Nicht im Wert, sondern in der Größe. Nun, dieselbe Wärme, das kann man messen, das ist eine Temperaturzunahme von 1 bis 2 Grad, aber eine ähnliche angenehme Wärme tritt bei dem Patienten im Erfolgsorgan auf, das oft weit von der eingestochenen Nadel entfernt sein kann und weit über das übliche segmentale Denken in der Medizin hinauszugehen in der Lage ist. Ich darf Ihnen jetzt ein paar thermografische Aufnahmen zeigen, die wir in Russland in einer gemeinsamen Arbeit im Forschungsinstitut in Moskau gemacht haben. Thermografie bedeutet blau die geringste Temperatur, sprich die geringste Durchblutung, und weiß die höchste. Und Sie sehen hier den Brustraum eines Russen, der an einer chronischen Bronchitis litt mit asthmatischen Anfällen gehäufter Art. Diese Bronchitis spielte sich im rechten Ober- und Mittellappen der Lunge ab. Das ist die Kontrollaufnahme. Wir wissen von einem Punkt, und wir haben viele Punkte getestet, in der Richtung, ob sie tatsächlich diese Wirkung hervorbringen können, die wir ihnen aus der Empirie her zugeschrieben haben. Dieser eine Punkt nur wurde atypischerweise verwendet. Kontrollaufnahme, ich darf Ihr Augenmerk auf den rechten Oberlappen richten. Sie sehen kaum weiße Spuren dort. In 5 Minuten danach, nach dem Einstechen der Nadel, sehen Sie hier bereits ein zusammenhängendes, dichtes Feld, das nach weiteren 5 Minuten sich wesentlich ausdehnt. Und schließlich 15 Minuten nach Einstich der Nadel sehen Sie eine komplette weiße Fläche, sprich eine ideale Durchblutung, sprich den ersten Schritt zur Herabsetzung einer Entzündung. Bitte beachten Sie, auf der linken Seite geschieht gar nichts, sich nichts verändert. Wir haben also ein Phänomen vor uns, das wir absolut noch nicht kennen, wieso es so funktioniert, dass eine gezielte Wirkung der Akupunktur nachweist. Ich darf es in den anderen Bildern auch noch zeigen. Auch das ist ein Russe, zugegebenermaßen kein sehr schöner. Und dieser Mann litt an einer Migräne, einer schweren Migräne, fast in der Woche 2, 3 Anfälle gehabt, die immer links im Stirnbereich begonnen haben. Auch hier, ja, und seine Nebenhöhlen sind verschattet und im Zahnbereich auch. Man hat das als möglichen Herd angesehen, war es auch zum Teil als Ursache anzunehmen. Nun, wir haben auch diesem Mann nur einen Punkt gestochen, des Versuches wegen, um zu sehen, ob dieser Punkt tatsächlich auf das gestörte Gefäßsystem eine solche Wirkung ausüben kann. Und das ist nunmehr 10 Minuten nach dem Einstich der Nadel das Bild. Und wieder sehen Sie, links oben und nirgendwo anders, diese starke Neuauftreten einer besseren Durchblutung in den bestehenden Herden, haben sich die Verhältnisse natürlich auch verstärkt. Und jetzt wird sie frappieren, dass auf diesem Bild eine markige Hand zu sehen ist, mit einer sogenannten Renoschen Erkrankung. Da sterben langsam die Finger ab, das sind diese weißen, klammen Finger, die man zu jeder Jahreszeit bekommen kann. Und auch hier sehen Sie, dass die Fingerspitzen, da sind des Zeigefingers, nicht durchblutet sind und auch nicht an der Basis der Finger wesentliche Durchblutungsmechanismen auftreten. Und dieser Mann bekam genau den gleichen Punkt wie der vorher mit dem Kopfschmerz, mit der Migräne. Und schauen Sie an, was 10 Minuten später passiert. Alle Spitzen sind durchblutet und alle Basen sind es ebenfalls auf das Beste. Das heißt, wir dürfen und können absolut sicher sagen, dass Akupunktur eine gezielte Gefäßwirkung auf die großen zirkulatorischen Systeme hat. Wir nennen das Makrozirkulation, um den Unterschied zur Mikrozirkulation darzulegen, die eigentlich die Versorgung jeder einzelnen Zelle darstellt. Nun, die Mikrozirkulation, da sind sehr genaue Arbeiten vorhanden, die gezeigt haben, dass wieder durch die Akupunktur man in die Lage versetzt wird, eine Produktion von VIP, das sind nicht die Leute, die im Flugzeug vor Ihnen schon einsteigen dürfen, sondern das ist vaskular-intestinale Polypeptide. Und von denen weiß man eindeutig, dass sie für die Steuerung der Mikrozirkulation alleine verantwortlich sind. Und man weiß weiter, dass deren Produktion durch gezielte Akupunktur in überproportionalem Maß gesteigert wird. Das heißt, wir greifen mit der Akupunktur nicht nur, wie ich Ihnen zeigen dürfte, in die Makrozirkulation ein, sondern auch in die Mikrozirkulation, und zwar in nachhaltigster Weise. Das wäre eine dritte Möglichkeit, wie Akupunktur wirkt, die diesmal mit dem Schmerz ein bisschen weniger zu tun hat. Die vierte Art der Wirkung, die darf ich Ihnen auf diesen letzten Bildern, die allerdings nicht sehr schön sind, darstellen. Akupunktur macht nämlich ein Phänomen dazu, und zwar um die eingestochene Nadel genauso wie in deren Zielgebiet. Sie lässt den Tonus der Muskulatur absinken, sofern sie verspannt ist, und den Turgor des Bindegewebes, des harten Bindegewebes auch. Und das sehen Sie hier am Beispiel des Zwerchfelles. Ich muss Ihnen das erklären. Das ist eine linke Lunge und Sie sehen bei der Inspiration, bei der Einatmung den Wert und Sie sehen ihn bei der Ausatmung, wenn Sie das messen. Das ist die Exkursion des Zwerchfelles bei der Atmung. Das ist ein Mann, der einen tuberkulösen Prozess hatte, wie Sie vielleicht sehen können. Nun, der gleiche Mann, nach der Punktur wieder nur eines Punktes auf dem Rücken, wenn Sie sich da den Vergleich anschauen, wieder Inspirium, Expirium, und da sehen Sie die Linie hier oben. Und wenn ich die Linie herüberziehe, so sehen Sie fast eine Zunahme um die Hälfte. Das sind ein paar Dinge aus der Forschung. Ich möchte jetzt nicht länger damit aufhalten oder gar Ihnen zeigen wollen, weiß Gott, wie gut wir sind und was wir machen. Ich möchte das nur in die Praxis umsetzen und vielleicht mit ein paar Worten, wenn Sie mir gestatten, an einem sehr einfachen Beispiel zu erklären, was Akupunktur denn dann wirklich tut. Denn dann werden Sie auch verstehen, wo sie sinnvoll angewendet werden kann. Nun, wenn jemand zum Beispiel eine steife Schulter hat, wacht in der Früh auf und hat sowas, so ist das eine unspezifische Entzündung letztlich. Der Körper schränkt weiserweise die Bewegung zeitgerecht ein, damit er nicht in heikle Bereiche bei einer unwillkürlichen Bewegung kommt. Das haben wir alle schon fast einmal hinter uns gebracht in dieser oder ähnlicher Form. Nun, durch die Einschränkung wird seine Durchblutung maximal heruntergesetzt, bis auf das unbedingt notwendige Maß. Wenn man diesen Menschen jetzt akupunktiert, so nehmen wir ihm den Schmerz, entweder über den neurophysiologischen Weg der unterschiedlichen Leitgeschwindigkeit. Wir nehmen ihm den Schmerz über die vermehrte Ausschüttung von Endorphinen, Enkephalinen etc. Wir steigern seine Durchblutung im Makro- und Mikrobereich und wir erschlaffen die verkrampfte Muskulatur. Durch die Erschlaffung der Muskulatur und durch die Verminderung des Schmerzes wird sein Bewegungsradius größer, was wieder physiologischerweise mit einer weiter verstärkten Blutzufuhr einhergeht. Kurz, wir zerschlagen den gordischen Knoten nicht, sondern wir lösen ihn nach der anderen Richtung auf. Und das habe ich am Anfang gemeint. Was mir in der Akupunktur so besonders wichtig erscheint, und so wesentlich erscheint, dass wir eigentlich die natürlichen Heilungsvorgänge, die im Mensch und Tier und höchstwahrscheinlich auch in der Pflanze vorgezeichnet sind, eigentlich nur auf das Beste unterstützen. Dass bei uns auch der Begriff der Ganzheit von allem Anfang in der Akupunktur steckt, das glaube ich, ist allgemein bekannt, auf das brauche ich nicht eingehen. Ja, sogar das Schamanentum hat bei uns eine gewisse Bedeutung gehabt, nachdem es eine alte Methode ist und in jener Zeit auch in China Priester und Arzt praktisch eine Person war, stellt man sich die Erfindung, wenn Sie so wollen, der Akupunktur eigentlich so vor, es gibt zwei Theorien, die erscheint mir praktikabler, dass man beobachtet hat, dass oder gedacht hat, dass eine Krankheit, das Besessensein mit einem bösen Geist wäre. Man hat also beobachtet weiter, dass bei präformierten Öffnungen, durch Brechen, durch reichlichen Stuhlgang etc., dieser böse Geist scheinbar aus dem Organismus gewichen ist. Besonders deutlich war das bei der spontanen Öffnung etwa von Abszessen oder Furunkeln. Man hat gesagt, warum machen wir denn dem bösen Geist nicht mehr Löcher, damit er leichter heraus kann. Und man hat dann sehr bald beobachtet, dass bestimmte böse Geister, sprich Krankheiten, gerne bei bestimmten solchen Öffnungen herausgehen. So dürfte meiner Meinung nach die Akupunktur überhaupt gefunden worden sein. Und auch hier hat man immer schon den Dualismus gehabt, der in der chinesischen Philosophie sehr stark und ausgeprägt ist und auch für uns eine Leitlinie in der Akupunktur darstellt. Vielleicht darf man noch eine interessante Bemerkung machen, dass wir hier in unserer Medizin Eigentlich erst sehr spät, vor 4-5 Jahren, eine Definition des Begriffes Gesundheit geliefert haben. Bis dato gab es das nicht. Es wurde immer nur über Krankheiten gesprochen. Und die Chinesen hingegen hatten schon in alten Zeiten, zumindest um die Jahrtausendwende, hatten sie den Begriff der Gesundheit haargenau schon definiert. Philosophischen Prinzipien Yang und Yin auch in der Medizin agiert und sagten, Gesundheit wäre ein möglichst ausgewogenes, jedoch stets labiles Gleichgewicht zwischen den beiden Faktoren Yang, das bedeutet in der Philosophie das Helle, der Tag, der Mann, Yin das Gegenteil. Aber wir haben diese Begriffe, weil einfach, weil leicht verständlich, auch heute noch in der modernen westlichen Akupunktur, die sich von der chinesischen etwas unterscheidet, beibehalten. Nur wir sprechen heute im Zusammenhang von Yang, von Adrenerg zum Beispiel oder sympathisch. Beim Yin sprechen wir von Cholinerg oder parasympathisch. Oder wir in unserer Schule in Wien sprechen bei Yang von Hyper, also von Überfunktion, und bei Yin von Hypo, von Unterfunktion. Und wenn man sich das am Krankheitsbild vorstellt, dann kommt man auch als normal ausgebildeter Arzt, der sich nur so einmal in die Akupunktur ein bisschen einliest, sehr bald zu einem Verständnis dafür. Es ist eine zutiefst logische Methode, die im alten China auch natürlich mit einer gewissen Pharmakopö verbunden war, die sich hauptsächlich auf Kräuter etc. ausgedehnt hat und auch heute noch im Schwange ist und sehr stark in China in Verwendung steht. Vielleicht darf ich Ihnen da ein Kuriosum am Rande sagen. Medizinische Behandlung in China ist gratis, darf der Patient nichts bezahlen. Aber wenn er sich so Kräuterungen kauft, also meistens auf Kräuterbasis, die muss er bezahlen, wenn auch mit einem sehr geringen Betrag. Etwas, was unsere Krankenkassen sich vielleicht auch ein bisschen merken könnten, dass sie eine Zuzahlung verlangen, wenn das da drüben in einem kommunistischen Land schon geht. Es waren ein paar Gedanken zur Akupunktur. Ein paar Gedanken, die ich mitgeben möchte, weil manches Mal mit der Akupunktur auch Schindluder getrieben wird. Das muss man laut und deutlich sagen. Und ich möchte Ihnen sagen, wenn Sie einmal, möglichst nicht im eigenen Fall, zu entscheiden haben, ob denn da Akupunktur angebracht wäre oder nicht, dass Sie sich einen sehr einfachen Satz merken. Und der lautet, Akupunktur kann man immer dort sinnvoll verwenden, wo eine Funktion gestört ist. Es ist sinnlos, sie anzuwenden, wo eine Funktion zerstört ist. Und das Abwiegen dieser beiden Worte gegeneinander kann Ihnen noch die Grenzfälle geben, wo man etwa noch etwas tun kann und wo sicher nicht mehr. Ich darf ein Beispiel wieder wahllos herausgreifen. Nehmen Sie zum Beispiel Asthma bei Kindern und Jugendlichen. Da hat Akupunktur Effekte bis über 90%, die Sie klinisch nachprüfen können mit den üblichen Methoden. Und hat der Patient im Laufe seines Lebens und älter werden, aber ein immer stärker werdendes Emphysem, das ist eine Lungenblähung, das ist also eine Zerstörung der Atmungsfunktion in bestimmten Bereichen, dann sinkt die Möglichkeit der Akupunkturwirkung deutlich unter 50%. Und es wäre unverantwortlich, sie einem Patienten in diesem Zustand anzubieten, da man Hoffnungen in ihm weckt, die man nicht erfüllen kann. Und bei diesem Stichwort Hoffnungen möchte ich noch auf eine letzte Seite der Akupunktur eingehen. Und das ist bei allen Außenseitermethoden, glaube ich, ein bisschen, wenn wir sie noch so nennen wollen, uns kann man ja schon bald nicht mehr so bezeichnen, aber wir fühlen uns trotzdem noch nicht so ganz normiert, dass der psychische Einfluss auf den Menschen, auf den Patienten, nun, der ist aber bitte bei uns in der Akupunktur genauso wie überall anders. Auch hier ein Beispiel. Sehen Sie, wenn jemand zum Beispiel operiert wurde vom Oberarzt einer Klinik und ist verstorben, dann sagen die Verwandten noch Jahre später, wenn ihn vielleicht der Chef operiert hätte, könnte er noch leben. Hat ihn aber der Chef operiert und er ist auch gestorben, dann sagen die Leute anders. dann sagen sie, nicht einmal der Chef hat ihm mehr helfen können. Sehen Sie den Unterschied? Und das heißt, dass Hierarchie in der Medizin eine bedeutende Rolle spielt, die wir gerne annehmen, auch als Patienten, dass der weiße Mantel bei uns eine gottähnlich stehende Rolle spielt. Dass das sogenannte Latein, das die Mediziner sprechen, ist nicht immer ganz lateinisch, dass das, so wie früher in der römisch-katholischen Kirche, und ich halte die Abhaltung der Messe in der Landessprache für einen Rückschritt, und das gehört nicht zu meinem Thema, eine gewisse Mystifizierung bringt. Ja, das ist auch bei uns, gibt es solche Dinge drinnen. Und ich finde, das ist gar nicht schandhaft und kommt auf das Wesentliche, das auf diesem Kongress schon zur Sprache gekommen ist, hin. Nämlich die Zusammenarbeit von Körper und Geist. Und die Zunahme der sogenannten psychosomatischen Erkrankungen ist vielleicht mit einer der Ursachen, warum auch das Publikum in stets steigendem Maße nach der Akupunktur verlangt. Ich darf Ihnen das an Ziffern erhärten. Wenn wir eine Statistik gemacht über die letzten 15 Jahre der Patientenzahlen an unserem Institut, da waren das im Jahr 1972 etwas über 3.000 und im letzten Jahr waren es knapp 12.000. Wenn Sie sich das vorstellen, was für eine Steigerung das ist, dann hat das nicht nur die, nach dem schaurigen Wort, das ich so gar nicht mag, alternative Heilmethoden, das ist ein völliger Blödsinn, es gibt nichts Alternatives, man kann sie höchstens komplementär nennen und von mir aus additiv, aber alternativ ist sicher falsch und schlecht gewählt. Diese Methoden kommen dem Publikum entgegen aus einem ganz bestimmten Grund. Erstens, weil der Arzt bei der Akupunktur sich dem Patienten zuwenden muss, und zwar mehr zuwenden, als er das üblicherweise tut. Zweitens, er bekommt einen direkten Kontakt mit seiner Hand auf den Körper des Patienten. Und das Wort Behandlung im Deutschen kommt von der Hand, die man auf den Patienten anlegt und von sonst nicht. Und das Dritte, dass in der Zeit, in der die Nadeln liegen, man Zeit hat, mit dem Patienten auch ein bisschen zu schwätzen. Man muss nicht immer nur über Medizin reden, obwohl die meisten Patienten überzeugt sind, dass ein Arzt nur durch das Vorbringen detaillierter Krankheitsschilderungen ausschließlich zu unterhalten wäre. Das ist nicht so. Aber man hat diese Meinung und man kann und soll bei uns auch viel fragen. Es ist klar, dass so eine Methode natürlich sich sehr schwer wird in kassenärztliche Bedingungen einreihen lassen. Hier wird es ein Umdenken geben müssen und das steht noch in der Zukunft geschrieben. Aber diese Faktoren und die Tatsache, dass wir in der Akupunktur sehr viel mehr beobachten müssen und genau nach demselben Schema, das ich eigentlich auch bringen wollte, die Herr Gebhardt Ihnen heute schon gesagt hat, vorgehen, bis wir zu einer Therapie kommen, die machen wir genau auch so. Und schließlich ist es, und das ist vielleicht ganz zum Schluss noch ein bisschen auch ins Religiöse hineingehen, ein kleiner Stich, ein kleiner Schmerz, zu einem großen Effekt führen soll und der den Patienten erinnert, dass Kranksein eben einfach nicht bequem ist, auch nicht bequem sein sollte und nicht sein kann. Und auch das bringt jetzt das zustande, was wir sonst in der Medizin so häufig vermissen, eine Kooperation mit dem Patienten. Auch dafür gibt es einen sprachlichen Hintergrund im Deutschen. Man sagt ja alles im Passivum. Ich lasse mich untersuchen, ich lasse mich behandeln, man hat mir einen Einlauf gemacht, etc. Er macht gar nichts, er braucht nichts tun, man wird schon alles für ihn schaffen. Und das gibt es nicht. Das ist eine grundfalsche Einstellung, von der wir uns möglichst bald entfernen sollten. Und ich glaube, dass Sie, die hier sitzen, so Körnchen sind, die das draußen in Ihrem Bekanntenkreis sagen werden. Den Menschen sagen, ihr müsst auch was tun, Schwestern und Brüder, damit ihr gesünder lebt, damit ihr vernünftiger seid, damit ihr im Krankheitsfall euch auch vernünftig verhält. Und wir können vieles noch lernen aus der Verhaltensforschung, besonders der Tiere. Sehen Sie, ein Reh zum Beispiel, es gibt noch keine Tierärzte für Rehe, schon gar nicht auf Krankenkasse. Ein Reh, wenn es erkrankt ist oder verletzt ist,
geht an eine stille Stelle des Waldes, legt sich nieder und frisst nicht. Der Mensch legt sich ins Spital, lässt sich von Hinz und Kunz besuchen und frisst alles, was ihm die Leute mitbringen. Und da meine ich, dass das nicht die richtige Kooperation ist und dass wir hier noch sehr viel zu tun haben, an uns selbst und an den anderen. Ja, das waren ein paar kurze Gedanken, die ich Ihnen zum Thema Akupunktur mitgeben konnte. Ich habe Ihnen auch gezeigt, dass man sich intensiv im In- und Ausland mit der Erforschung befasst und dass wir bei weitem noch nicht wissen, wie das wirklich geht. Wir sind hier in bester Gesellschaft, in der ganzen Medizin weiß man auch nicht sehr viel mehr über einzelne Vorgänge. Manches kennt man sehr genau, manches überhaupt nicht. Und wir müssen ja auch an die Jugend denken, die hinter uns Älteren nachkommt. Die will ja auch noch was erforschen. Wir dürfen ja nicht alles wegnehmen. Und ich darf mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für diesen Vortrag, wo Sie wirklich aus dem Vollen schöpfen konnten. Und nur weil Sie aus dem Vollen schöpfen konnten, war es möglich, den Vortrag so in Ruhe und in solcher Abgestimmtheit uns zu halten. Ich möchte mich dafür sehr bedanken und darf die Diskussion an Professor Groß weitergeben.
Lieber Bischof, wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren und schätzen uns gegenseitig. Und bevor ich nun das Wort im Auditorium gebe, habe ich eine eigene Frage. Sie kennen in Würzburg den Neurophysiologen Robert F. Schmidt.
Ja.
Und dieser ist von der Wirksamkeit der Impulse, die Sie setzen, etwa mit der Akupunktur, völlig überzeugt. Sagt aber dazu, warum macht man das nicht mit dem Aufsetzen eines elektrischen Stromes beispielsweise, wo man die gleichen Effekte im Nervensystem hat, ohne die Haut zu verletzen. Vielleicht können Sie es mit wenigen Sätzen beantworten.
Jawohl. So etwas gibt es. Und das nennt man TNS, Transcutaneous Nervous Electrical Stimulation. Das ist eine Sache, die auch heute schon von den Kassen bezahlt wird, dahingehend, dass Patienten mit chronischen Schmerzen solche Apparaturen sich ausleihen können. An einem entsprechenden Institut wird ihm gezeigt, wie er das anbringt und die Steuerung erklärt. Und er kann praktisch seinen Schmerz selber behandeln, auch zu Hause. Kassen borgen das für eine gewisse Zeit von Monaten. Es hat einen Nachteil. Erstens einmal ist die Dosierung dem Arzt unbekannt. Und zweitens ist es doch so, dass beim Einstich einer Nadel es zu einer Mikrowunde kommt, die genauso wie alle Wunden den üblichen Heilungsgesetzen unterliegen, also die Demarkation etc., bis dann zum Ausscheiden wieder der eingewanderten sauren Mukopolysaccharide. Und das wird dieser Vorgang etwa 5 bis 7 Tage dauert, die Hauptphase der Wundheilung. Und die habe ich durch den Stich und bei TNS habe ich sie nicht. Ich würde sagen, aus unserer Erfahrung, und die, wie Sie gehört haben, sehr viele Patienten, dass man sagen kann, die Nadel hat nach wie vor die beste Wirkung, gefolgt in einem größeren Abstand vom sogenannten Laserstrahl, der ja auch nicht tief eindringt, den 0,6 mm nur in die Haut ein und reizt dort die freien Nervenendigungen, gibt auch einen Reiz weiter, ist aber nicht penetrierend, also im strengen Sinne nicht invasiv. Und dann in weiterem Abstand dieses TENS. Also es gibt auch Überlegungen in diese Richtung. Aber die Nadel hat noch immer die stärkere Wirkung, vermutlich aufgrund der Mikrowunde.
Gut, vielen Dank. Ich darf jetzt die allgemeine Diskussion eröffnen und darf bitten um Wortmeldungen.
Mein Name ist Schum, ich studiere Medizin in Marburg. Sie haben davon gesprochen, dass bereits 1972 Operationen durchgeführt wurden mit Akupunktur, also Analgesie durchgeführt wurde. Man könnte sich da jetzt eigentlich vorstellen, dass sich sowas innerhalb weniger Jahre durchsetzen würde, da ja eine ganze Reihe von Nebenwirkungen der Medikamente wegfallen würden. Muss ich aber feststellen, dass wir im Studium es eigentlich, kann ich sagen, in keiner Vorlesung davon hören, geschweige denn, dass in Operationen sowas durchgeführt wird. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ich weiß nicht, ob ich mir nicht wieder ein paar Feinde mache, wenn ich das genau sage. Das liegt an zwei wesentlichen Dingen. Erstens einmal ist die Vorbereitung für eine Akupunkturanalgesie doch eine etwas zeitraubende Angelegenheit. Das heißt, in einem normalen Routine-Operationsbetrieb einer großen Klinik ist es einfach zu aufwendig zeitmäßig. Und zum Zweiten liegt es daran, dass ich darf mir das erlauben, als alter Chirurg es zu sagen, dass die heutigen jungen Chirurgen nicht mehr so gut operieren wie früher. Das ist ein hartes Wort. Ich meine jetzt nicht gut technisch, sondern ich meine gewebsfreundlich. Durch das Einsetzen von Curare-Präparaten hat man nämlich einen völlig erschlafften Patienten vor sich und ich sehe mit entsetzten Augen selbst heute noch, dass der hineingelangte Zaff das Eingeweide herausgeholt, entsprechend besichtigt und so. Wenn wir das in Zeiten der Äthernarkose oder einer Lokalanästhesie gemacht haben, dann hätte der Patient, wie man in der Fachsprache sagt, zu pressen begonnen und sie hätten lange Zeit diesen Darm nicht wieder in die Bauchhöhle hineingebracht. Wir mussten also sehr subtil und zart operieren. Und Sie werden noch Zeuge werden, dass diese alte Form der Operationen verglichen mit den jetzt eingerissenen, die Zahl der Verwachsungen postoperativer Art meiner Meinung nach wird ganz gewaltig ansteigen lassen. Und man hat schon den Eindruck, dass dieser Trend eingetreten ist. Das liegt also zum Teil auf dieser, zum anderen Teil auf der anderen Seite. Sie haben nämlich kein Kriterium vorher, ob der Patient auch wirklich auf die Analgesie anspricht. Wir haben da viele Untersuchungen gemacht, das würde zu weit führen. Eines darf ich noch schnell sagen, wenn ich das noch sagen kann. Wir haben also wissen wollen, welcher Patient eignet sich dafür. Ist es der, der hereinkommt und sagt, wo sind die zwei Klaviere, möchte Noten tragen? Oder ist es der scheue Schüchterne? Hat sich herausgestellt, am besten für eine solche Operation ist geeignet ein Mensch mit einem niedrigen Blutdruck, mit einer relativ hohen Schmerzschwelle und mit einem sehr hohen Grad an Ängstlichkeit. Also der ängstliche Mensch, der scheinbar über seinen Schatten gesprungen ist, ist am besten dazu geeignet.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage, bitte.
Hasler aus St. Gallen. Herr Bischof, ich habe Ihnen vor einigen Jahren an einem Ärztekongress in Norddeutschland die Frage gestellt, ob nach Ihrer Meinung das stimme, dass die alten Akupunkturärzte aus der Pulsdiagnose erstens sagen können, ob eine Schwangerschaft bestehe und zweitens, ob sie sogar bestimmen können, ob ein Bub oder ein Mädchen zu erwarten sei. Und Sie antworteten, Sie seien gerade daran, das mit der Frauenklinik in Wien zu prüfen. Es würde mich interessieren, was für ein Resultat herausgekommen ist.
Ich darf Ihnen dazu sagen, ich werde Ihnen gerne so eine Arbeit schicken. Wir haben das gemacht. Zwei Dinge muss man vorher sagen. Im alten China war diese sogenannte Pulsdiagnostik ein wesentlicher Bestandteil. Heute ist das nicht mehr so notwendig, also sprach ein Arzt nicht mehr können. Unsere Vorgänger hier haben auch sehr sorgfältig den Puls gefühlt. Und ich entsinne mich noch an große Namen, die gesagt haben, zum Beispiel zu den ersten Blutdruckapparaten, haben gesagt, es scheint ein brauchbares Gerät zu sein, es kommt zu ähnlichen Schlüssen wie ich, nachdem ich das abgehört habe. Wir haben ja verlernt, wir Ärzte, unsere fünf gesunden Sinne zu verwenden. Wenn heute ein Patient wohin kommt, schaut man nur auf die Befund. Ich würde sagen, wir haben uns hineinmanövriert in eine Medizin des Befundes und vergessen die Medizin des Befindens. Und da sollten wir wieder hin zurückkehren. Man konnte eine Schwangerschaft feststellen. Das hat gestimmt. Das ist allerdings eine Arbeit, die ich sehr viel früher schon gemacht habe. Und auch die Vorhersage, damals gab es noch keinen Ultraschall, hat auch in circa 70% gestimmt, allerdings nur in den letzten zwei Schwangerschaftsmonaten. Am Anfang nicht einmal zu 40%. Das sind die Resultate und da hat sich eigentlich nichts geändert. Ne? Danke.
Gut, vielen Dank. Wir haben von der Zeit her noch Gelegenheit zu zwei Fragen, würde ich sagen. Drei Fragen noch, die drei, die da hinten schon stehen.
Herr Dr. Pischko, Sie haben erwähnt, dass in den Krankenhäusern alles hineingefressen wird. Können Sie sich, und meine Frage, können Sie sich bemühen oder alle Mediziner, dass sie mehr gesunde Häuser bekommen, wo wir wirklich oder wo die Patienten gesund gepflegt werden und solches Verhalten drinnen stattfindet, wie es bei den Tieren ist?
Ich darf dazu gleich etwas sagen, das sich allerdings momentan erst auf den Wiener Raum beschränkt. Der Stadtrat Stacher, selber ein führender Mediziner, einer der bekanntesten Leukämieforscher in unserem Lande, hat eine Aktion ins Wesen gerufen, die heißt Medizin 2000. Da haben sich spontan etwa 1500 Ärzte dazu gemeldet. Das ist eine freiwillige Tätigkeit und er hat einen Fragenkomplex vorgelegt, hauptsächlich 10 Fragen betreffend, wie man sich denn vorstellen, wie die Medizin aussehen wird in 13 Jahren, das ist ja bald 2000. Und das sind gerade diese Ideen, die Sie jetzt artikuliert haben, Frau Neva, die sind ganz deutlich da drinnen enthalten. Das ist die Hauskrankenpflege, sofern nötig, das ist das Weg vom Spital und Ähnliches mehr. Also ich wäre froh sein, wenn Sie das, es kommt in Buchform im Herbst heraus.
Vielen Dank. Die nächste Frage, die zweitletzte.
Marie-Louise Hof aus Innsbruck. Ich hätte eine Frage und zwar, haben Sie untersucht, dass nach einer positiven Beeinflussung zum Beispiel von einem Asthma oder einer Migräne später sogenannte Shift-Syndrome vermehrt aufgetreten sind? Das
heißt, ich habe nicht verstanden, was Sie...
Wenn Sie näher hingehen...
Dass im Anschluss an eine positive Beeinflussung eines Asthmas oder einer Migräne später sogenannte Shift-Syndrome aufgetreten sind. Das heißt also, dass irgendwo anders dann eine funktionelle Störung entstanden ist, weil eben sozusagen die mehreren Wurzeln dieser Erkrankung nicht mit berücksichtigt worden sind im therapeutischen Konzept.
Das ist eine Frage, die furchtbar schwer zu beantworten ist. Der Grund dafür ist eigentlich der, sehen Sie, wir sollten in der Akupunktur relativ frühzeitig Fälle kriegen. Ich darf Ihnen ein Beispiel geben. Wenn jemand mit einem frischen Herpes Zoster, die Gürtelrose, am Montag ins Spital kommt, ist am Freitag diese Gürtelrose los, komplett. Und wir haben nie nachher noch gesehen, irgendeine sogenannte Zosterneuralgie oder Narbenbildung. Sonst dauert das 4 bis 6 Wochen. Und man weiß nie, wie diese Bläschen abheilen und ob nicht eine Neuralgie zurückbleibt. Das heißt, wenn ich sehr früh einsetzen kann, dann ist das für uns wunderbar. In Wirklichkeit sieht das aber ganz anders aus. Da kriegen wir eigentlich Spätformen. Die meisten Fälle, die an die Klinik oder überhaupt zur Akupunktur kommen, sind, wie wir sagen, übertragene Früchte. Die waren schon überall und jetzt gehen sie noch in vorletzter oder letzter Leser zur Akupunktur. Das heißt auf der anderen Seite, dieses Shifting-Syndrom ist ja nichts anderes als der Ausdruck einer Polymorbidität. Wenn Sie ein Krankheitsbild, eine Schicht quasi weggenommen haben, dann kann die andere aufflammen. Und das ist bekannt, dass ein führendes Krankheitsbild andere unterdrücken kann. Das wissen wir. Und diese Beobachtung machen wir auch. Aber ich führe das auf die Polymorbidität zurück, die meistens bei solchen chronisch Kranken ja vorliegt.
Vielen Dank. Jetzt darf ich um die letzte Frage bitten.
Das ist eigentlich keine Frage, denn es wurde mir in einem Fall, wo mir eine Operation angekündigt wurde, von der die Aussicht, dass sie hilft, gar nicht gegeben war, mit der Akupunktur so geholfen worden, dass dieser Schaden völlig verschwunden ist. Es ist mit 2 Röntgenaufnahmen nachgewiesen worden, dass der Schaden nicht mehr vorhanden ist. Es wird trotzdem von denen, den Vertretern der klinischen Medizin nicht geglaubt. Und es ist aber bewiesen worden mit den zwei Röntgenaufnahmen. Und das war ein sehr, sehr unangenehmes Leiden.
Das freut mich für Sie, dann kann man, glaube ich, eigentlich gar nichts drauf sagen. Ja.
Dass die Schulmedizin und die Homöopathie nicht mehr zusammenwirken und einer dem anderen nicht mehr vertraut, das wirkt sich dann gewöhnlich auf dem Rücken der Patienten aus.
Ja, also, wir sind jetzt hier zum Schluss gekommen. Ich darf, bevor ich noch den letzten...